miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Ja, das ist eine Wasserschlange.
Das ist eigentlich eine Wasserschlange.
Typisch, die ist ungiftig, oder? Das Merkmal ist ja hier der gelbe Fleck, oder da, an den Streifen. Und das Muttertier kann bis 1 Meter, 1,20 Meter werden. Und im Schnitt sind sie so 80 cm, oder je nachdem, manchmal schon 1 Meter. Aber wenn ein Tier, sie können recht alt werden, das Alter erlebt, oder, dann können sie auch so 1,20 Meter werden. Die Weibchen.
Nicht schlecht.
Ja, ja.
Aber sie kommen manchmal raus, zum Beispiel die Sonne tanken.
Unbedingt, ja. Vor allem im Frühling. Ja. Oder, wenn sie vom Winterstandort zurückkommen, dann sind sie auch noch kalt, oder, und nicht so leblos eigentlich, oder. Und dann gehen sie eben gesünden.
Es ist an diesem Morgen wunderbar sonnig, aber noch ein bisschen kühl für einen Maitag. Der Landschaftsgärtner Martin Müller hat gehofft, dass eine Ringelnatter beim Biotop am Sünneln ist. Sie hat sich leider nicht gezeigt, aber es hat auch so einen Haufen gegeben zum Anschauen. Es braucht nur ein Stückchen Land und schon kann etwas ganz Spezielles entstehen. Im Muri im Tannental, nicht weit weg von einer grossen Autobahnkreuzung und weiter unten von der Aare, hat der Natur- und Vogelschutzverein Muri Gümligen Rüfenacht ein mustergültiges Naturschutzareal aufgebaut. Vor rund 30 Jahren hat dort Martin Müller ein kleines und ein grösseres Biotop eingerichtet und seither betreut. Er erzählt noch auch gerade persönlich, was es dort alles für Pflanzen, Tiere und Insekten gibt. Aber um das Ganze noch ein bisschen besser von Ihrem inneren Auge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch verstehen zu lassen, noch eine Beschreibung von mir. Ausser dem Biotop hat es nämlich noch einiges mehr für alle Arten von Wildtieren und Pflanzen, die dort gerne einziehen wollen. Eine Trockenmauer, eine andere Mauer mit Steinplatten, es hat Laubhäufen mit Ästen drüber, Holzbiegen, einen hohlen Stamm, eine Mauer aus Wurzelstöcken, Vogelbädchen und so weiter. Und es gibt ein paar Pflanzen, die man selten, wenn überhaupt, je sieht. Eine wilde Rebe zum Beispiel, die fast nur noch im Wallis zu finden ist, oder eine besonders schöne Kopfweide. Wir stehen mit einem Feldstecher am Rand von einem grösseren Teich und Martin Müller erzählt, was es dort hat und was es alles braucht, wenn man selber ein Biotop einrichten
will. Das Leben ist zu gross, es muss aber da ein bisschen ruhig sein, vielleicht. Vielleicht sehen wir sogar die Ringelnatter an einem Ort. Lauren. Da hat es Wasserfrösche drauf, ein Junge von letztem Jahr auf den Blättern. Da ist gerade einer, ein Wasserfrosch, seht ihr unten. Habt ihr ihn gesehen? Ich bin selber schauen. Oh, jetzt habe ich ihn. Zwischen den Seerosen innen, frei, hockt er im Wasser. So ein bisschen aufrecht. Grün, schön grün, Martin. Ich bin noch ein bisschen ab. Habt ihr ihn gesehen?
Ja, das haben wir gesehen.
Genau. Genau, jetzt ist er abgetaucht, hat es gemerkt, oder? Das ist typisch, oder? Dann gehen sie dann runter, gehen verschwinden, oder? Sie sind vielmals, sie sind auf den Blättern. Und dann ist es ruhig, oder?
Wollen Sie kurz erzählen, was das für eine Lebensgemeinschaft ist? Ich sehe jetzt einmal Seerosen, oder?
Richtig. Das Hau, das leichte Rötchen liegen da. Ja. Das sind Seerosen. Das ist zum Teil ein Hybrid. Da haben wir eigentlich nicht drin wollen. Das ist irgendwie durch Umstände, ist es da drin. Ich kann ja die Einheimische wollen, im Fee Alba, oder? Nein, das Zwergseerosen, das ist eine Einheimische, die kleine, mit den kleinen Blättchen, wenn ihr schaut. Seht ihr, das sind die da. Die kleinen, die da.
Ja.
Jetzt sind wir das Gegenlicht nicht, oder? Die blüht weiss, nur so gross, oder? Und das Gelbe mit den grossen Blättern, die sogar hellgrün sind, seht ihr? Und noch ein bisschen untertaucht sind. Das ist die sogenannte Teichrose. Die macht nicht eine schöne Rosenblüte, also wie eine Seerose ist, sondern so einen Knopf. Die mag mehr Wassertiefe verleiden, als die echte Seerose. Da müssen wir beides Ding. Die kommt im Naturlebensraum nicht weit von hier vor.
Dann ist natürlich auch Vögel.
Ja. Wir haben Gartengrasmucke, die drinnen ist. Und dann hat es hier die hohe Pflanze. Da. Das ist die Zehbinse. Dann die kleineren, gerade hier unter uns, da, die so hellgrün sind, da, das ist die wollige Säcke. Das ist eine Säcke, die wird dann nicht wieder etwa so, oder? Man sieht es gut. Und sehe da, also die Seebinsen, die kann bis 1,50 Meter hoch werden. Es ist interessant, was sie früher gemacht haben. In alten Büchern habe ich diverse nachgelesen. Die haben die Steine genommen im Herbst, haben die gebraucht, für bei den kleinen Holzbooten innen Fütterungen zu machen, dass wenn es nicht gut kommt, wenn sie abtauchen oder so, dass sie auf Wasser bleiben. Das ist leichter als Wasser.
Das hat Luft innen, oder?
Das ist innen, ist ein Marsch und das ist ganz luftig, durchlässig, die sind federleicht. Das ist leichter, wenn das Wasser darum dreht. Das ist der Grund. Wenn ich nur denke, wie vielseitig, wie intelligent die Leute dann schon waren und haben probiert, sind auf das ein Naturprodukt gekommen, ohne Kunststoff und Zeug. Oder? Hat funktioniert.
Also ich nehme jetzt an, dass das ein Biotop ist, das Sie mit Ihrem Verein so eigentlich aufgebaut haben. Das ist ein künstliches Biotop.
Richtig, das ist eine Teichfolie drin, eine gute, die vom Schwermetall her, kann man sagen, Null hat, oder? Ich habe dann darauf geschaut. Und das ist die Plastoplan, das war die erste deutsche Folie, die ohne Schwermetall geschaffen hat. Die neue Einbau, die ist jetzt, stell dir vor, die ist 40-jährig.
Das Wasser sammelt sich einfach vom Regen.
Alles Regen, alles Meteorwasser, alles.
Und sie haben da so schöne Umfriedung gemacht, eigentlich.
Das ist so ein bisschen, man kann hinten dran stehen, dann sehe ich das Tier nicht so. Schau, der Frosch jetzt der. Und die Ringelnatter, die drin ist, das wäre ihr Standort dort, wo die Säcke ist. Und dahinter haben wir noch einen Lebensraum gebaut, mit Blättern, trockene Äste, schön abdeckt. Und dort hat sie Schutz, oder? Es ist schlimm, oder? Wenn es Fisch drin hat, die sind laufend getroffen. Und auch, was einfach schlecht ist, wenn Leich ist, Leich bauen. Nehmen wir jetzt an vom Grasfrosch, dann macht er die grossen Ballen da, oder so gross. Setzt die ins Wasser, die schwimmen oder oben drauf, bis sie ausgehen, die Eier. Dann gehen die Fische, dann gehen die her und dann schnattern die gegen dran. Und der Leich, der hat Ruhe, wo er ist, wo er gesetzt worden ist, dass er sich entwickeln kann. Da kommt niemand, kommt die zu zerstören. Und wenn die kommen, ist passiert. Die Enten zum Beispiel genau das gleiche Problem. Schockenten, so lustig wie sie schon alles, aber wenn es Leich hat an einem Ort, gehen die in allem durch, der Schwan übrigens so, und schnattern dran.
Sehr wahrscheinlich ist das extrem mineralienhaltig oder auch Sachen drin, wo eine Nahrung ist für die
richtig,
für die
ja, darum gehen sie gerne wieder her, oder? Und wenn man das ein bisschen steuern kann, oder dem eben, wenn man sagt, Feuchtbiotop von Amphibien drin hat, oder das wünschen, dass es dann vielleicht kommt selber, gehören einfach keine Fische drin. Sonst habt ihr einfach einen reinen Fischteich fertig, oder? Das könnt ihr nicht mixen. Funktioniert nicht.
Das nehmen wir mal an, das ist wie ein Kernstück vom ganzen Areal.
Richtig.
Hier entstehen eben Lebensgemeinschaften, Tierpromenade, ja. Was sonst halt eben an einem anderen Ort ohne Wasser nicht hat.
Richtig. Es ist auch ein bisschen für uns, also auch für Tiere natürlich, oder? Ist es eine sogenannte Ruhezone, oder? Hier. Wir haben dort gesehen, das ist ein Schlüssel dran, ich kann nicht der Mann, ich kenne vor allem nicht, oder? Ja, nicht das Kind da durch den Rasen laufen, oder? Noch Steine drin schiessen und Zeug, auch Ruhe entsteht, das wollte ich nicht. Und wir haben gesehen, wir tun ein Störi setzen, oder? Und wir können schliessen. Und wenn jemand dringend rein will, von der Anlage, das dürfen sie, dann können sie den Schlüssel beim Kollegen Berger dänen, beim Häuschen, oben abhängen. Aber das ist eben sehr hoch oben, die Kinder nicht einfach.
Und dann machen sie aber auch ab und zu Führungen.
Ja, machen.
Damit
ja.
Andere Leute unbedingt. Ein bisschen können
ja, genießen. Ja. Unbedingt, das ist ja wichtig, sonst erreichen wir ja nichts. Oder? Das ist genau so. Aber noch eins zum Wasser, zum Feuchtbiotop. Ihr habt gesehen, es hat verschiedene Pflanzen drin, noch nicht alle erwähnt. Oder? Es hat reinigende Pflanzen, wie da die Algen. Die ist extrem wichtig, die tut durch den Tag Sauerstoff aufnehmen und die Nacht. Sonnenlicht und da gibt es ihnen ab ins Wasser. Jetzt, wenn ich zum Beispiel heute am Abend dort mit einem Werkzeug oder einem Laubrech oder etwas dort drankomme, an diesem Wüst da, wird es sprudeln. Die Zustoffe ab, das blätterlet, oder? Das ist ganz entscheidend, oder? Dass Pflanzen drin sind, wenn ihr nicht viel Röhricht habt. Der Röhricht tut ja alles sei das jetzt Binsen, Zecke oder was es da ist, Schilf vor allem, aber Schilf haben wir nicht wollen, dass es sofort zutut. Jetzt haben wir es anders gelöst, mit der Seebinsen und den anderen Sachen, oder? Die tun dann Sauerstoff reinpumpen. Und das ist es recht gut. Darum sage ich, ein Weiher, der nur ohne Vegetation ist, der bringt nicht so viel. Mal wegen dem Sauerstoff, oder, wo wirklich reintransportiert wird. Aber die anderen Sachen, die da ganz entscheidend sind, die mithelfen, oder? Dann ist es natürlich auch Versteck. Oder die Schlange, die profitiert von dem. Dann gehen die in die Verstecke und warten und warten. Die mögen wahnsinnig lang warten, oder? Weil sie dann sehen, sie können Beute machen. Und das ist günstig. Das ist ein Frosch auf einem sehr rosen Blatt. Aber das reicht oben noch nicht. Das ist noch zu wenig bequem. Für sie dann. Sie müssen einfach warten. Und wenn sie sich verändert, vom Standort auf diesem Blatt, dass sie vielleicht mehr gegen den Rand geht, dann ist sie noch mehr aufmerksam. Und wenn es so ist, dass sie sehr wahrscheinlich kann, ich sage so, jetzt hopp, jetzt muss ich. Wenn es am Rand ist, dann würdest du es ihnen vielleicht und vielleicht nicht. Es ist also so, dass nicht jedes Mal Erfolg ist. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Vielleicht jedes sechste, siebte Mal. Und die Frösche werden natürlich darauf aufmerksam. Wenn da laufend jemand ist, der da, die merken das. Die gehen manchmal schon auf Blätter, die sich neu positionieren, oder? Wenn sie merken, ja, das ist schon zugeschaut, schon x-mal. Wenn ich dann sehe, sie kommt von einer Art zu suchen, oder? Sie hat Hunger, sie braucht etwas, oder? Und dann, wenn die das wissen, mal, dann tun sie sich ganz anders positionieren. Gehen gar nicht auf dem Blatt, weil wenn sie drauf gehen, ist die Gefahr gross, sie ist dann schnell, oder? Und die hält es auf. Oder? Und die Natur hat es schon lange entdeckt, wie das läuft. Oder? Das müssen wir ihnen nicht sagen, oder? Bis sie sich jetzt selber verhalten. Wichtig ist einfach eine gute Deckung. Das ist das A und das O. Das gilt für die Vögel, das gilt für einen Feuchtbiotop, das gilt für alles.
Wenn jetzt das passieren würde, dass das sozusagen die Balance gibt, sagen wir, man hat plötzlich mehr Schlangen und dann werden alle Frösche gefressen oder es hat viele Frösche und die machen irgendetwas anderes. Kann das passieren, dass es kippt und dann nachher das ganz feine Gleichgewicht, das jetzt hier durcheinander kommt?
Genau, das kann passieren, ist auch einmal passiert. Und dann habe ich speziell noch geschaut, zu jeder Tageszeit bin ich dann schauen, oder? Bei Dämmerung auch noch, oder? Und dann habe ich wieder festgestellt, dass wirklich hier, da wo wir jetzt gerade stehen, das ist ganz interessant, dass hier ein Standort war, wo sie Hunger ist. Sie hat sich dort stillgehalten und hat dann auch wieder gepasst. Und darum ist das A und das O ist eine gute Deckung. Das ist das A und das O. Ohne das geht es nicht. Meier, wo wir haben gesagt, die Vögel im Blut stürmen ohne Vegetation an den Zonen an, die sind nicht lebendig. Vielleicht, wenn sie ein bisschen Dinge haben, Vegetation, die ein bisschen höher wird, wie jetzt da die Binsen, haben sie die Libellen dran, aber dann ist es gerade fertig, oder? Wassertiere auch wirklich, auch die Milch wollen das. Die wollen, wenn sie die Eier machen, die Eier kleben an Blättchen vor Vegetation. Wenn das Wetter noch ein bisschen warm wird jetzt, die Sonne noch ein bisschen kommt, dann können sie führen. Ich habe drinnen den Teichfrosch, wenige Exemplare. Dann den Fadenmolch haben wir drin. Und bei den Molch haben wir noch den Bergmolch, der häufigste. Mit dem orangen Bauch. Der ist schon drin.
Und Kotten, Unken?
Unken gehört nicht unbedingt daher. Weil wir nichts selber her haben. Das ist alles spontan gekommen. Das war mir wichtig in seiner Zeit, vor 40 Jahren. Und die Unken gehört eher an die Aare runter, in die Gewässer am Rand von Aare. Und die hat gerne, die Unke hat gerne so schlammig, käsig den Grund. Die geht nicht tief, die geht nur so tief, das ist der Möllste. Schneller Wärmswasser, das schätzt sie, oder? Und das ist die Idee. Es gibt zwei Unken, Gelbuchunken und Drohbuchunken. Drohbuchunken ist eigentlich ein Osteuropäer, Begrenzungsgebiet Wien, kann man sagen, so durch das Band Wien, oder? Und hier oben haben wir sie dann nicht. Im Allgäu, in Deutschland, ist die nur gerade ein Punkt. Hier ist die nicht. Dafür haben wir Gelbuchunken, nicht einen gelben Bauch.
Ja, und die haben sie sogar in den Wäldern, oder? Im Oberaargau tun sie wirklich schützen.
Genau, genau. Ja, aber je nachdem, es ist einfach wieder die Bedingung, dass sie einen Wasserstandort haben. Dort muss es nicht gross sein. So schlammig, so käsig, lehmig hat sie am liebsten. Und wir sagen, das ist ein Dreckklumpen. Käsglube, zum Beispiel Schottimann. künstliche Biotope, oder? Und darum schaut man, dass man jetzt vermehrt, oder Aare, sieht das gleich, welcher Fluss eigentlich. Vermehrt auf, dass man so Standorte noch machen kann, künstlich, oder? Mit dem Bagger ausheben oder so. Mit ab 3 Macht unter, mit der Karch zusammen, und der volle Erfolg.
Wenn jemand in der Stadt wohnt und er will ein Biotop machen, ist er dann genau in der Situation, dass man damit rechnen muss, dass am Schluss ein bisschen lebloser Tümpel wird?
Ja, darum sage ich, das Umfeld muss ein bisschen stimmen, oder? Und wenn ihr etwas neu macht, müsst ihr euch einfach bemühen, dass ihr den Lebensraum, auch wenn er klein ist, möglichst naturgetreu macht, oder? Ihr müsst mit Fisch arbeiten, ihr müsst mit Stein arbeiten, Versteck machen, oder? Dass ihr die rungern könnt, oder? Wärmeinseln machen, das ist alles nicht wichtig. Und wenn der Interessierte nicht viel Boden kann zur Verfügung stellen, ist es eigentlich schade, aber auch einen kleinen, munzigen Teich, den wir da darstellen, gesessen haben wir früher, kann funktionieren. Oder?
Also Sie haben es vorhin gesagt, zum Beispiel Sonne muss es haben.
Ja, aber da ist ja vielleicht eine Möglichkeit, dass der Nachbar einen Standort hat, den er kann zur Verfügung stellen kann oder so, dann muss man eigentlich schauen. Oder? Man kann mit diesen Kleinstrukturen kann man auch den Nachbarn auch motivieren und überzeugen. Vielleicht sagt er dann, ja gut, ich hätte da so ein Säckchen, das ich mitmachen könnte. So ein Säckchen ist wertvoll. Oder? Wenn ich denke, wenn es Blumen hat, die blühen. Schmetterlinge ziehen auf dem Alligat, die Hummeln sind da, alle die Insekten sind da. Dann können sie dort eine Zwischenlandung machen, können eine Nahrung zu sich nehmen und dann gehen die wieder weiter. Das ist wie ein Trittsteinverfahren. Oder?
Ein Bürger ohne viel Erfahrung, der braucht dann schon eine Unterstützung von einem Fachmann.
Genau, das wäre schon gut. Und dort müsste man einfach die Leute abprüfen, die wirklich schon seit Jahren dran sind. Mit dem, eben, das sind Naturgärtner vor allem, oder? Die Erfahrung haben und gute Tipps können abgeben können. Und vielleicht sogar mitschaffen am Anfang, oder? Wäre gut. Dann sehen die Leute so ein bisschen, was braucht es eigentlich? Dann schätzen sie das dann auch. Das ist zum Teil Aufwand. Zum Teil könnt ihr nicht mit Maschinen rein, in ein fertiges Quartier, oder, wo da steht, schon. Aber es hat interessierte Leute, die etwas machen wollen. Oder vielleicht gemeinsam einen Teich zusammen machen, oder?
An einem Ort, im Quartier sozusagen, oder? Vielleicht ja. Sogar im öffentlichen Raum nehmen.
Ja, also. Klar. Das wäre nur gut. Was einfach näher ist, was man gut abklären muss, erstens mal, wenn der Weiher eine gewisse Teufel hat, sagen wir jetzt 70, 80 cm, schon recht wegen der Kinder. Dann müsst ihr dann umzäunt machen, das ist vorgeschrieben, eigentlich, oder? Wenn ihr 20 gehört, dann seid ihr draussen. Wenn etwas passiert, könnt ihr dann nichts dafür, seid ihr überklettert oder so. Und nachher ist einfach, wenn es Tiere sind, die sich äussern, wie Amphibien rufen, Wasserfrösche, hier die Wasserfrösche primär, dann tun die Leute mit den Schallblasen. Und das passt nicht jedermann. Das ist traurig. Ich mache schnell ein Beispiel. Wir haben hier in der Gemeinde Muri Gümligen haben wir vor 80 Jahren, hier die Dokumente alle drin, da jetzt, haben wir hier in einem Gehölzli, da seid ihr gekommen von Bern, oder? Das Gehölzli, das die Tramstation ist, war ein kleines Seeli. Etwa zehnmal so gross wie das. Und das Seeli habe ich noch als Stift erlebt. Ich habe Gewerbeschule zu Bern und dann bin ich mit dem Velo-Gang durch. Hey, am Abend wieder habe ich rausgeschaut, weil ich gewusst hätte, dass die Ringelnatter drin. Das hat mich fasziniert. Es hat hier Teichfrösche gehabt. Der Weiher ist näher. Ich bin in die Ostschweiz rausgekommen, meine Wanderjahre gemacht, im Schloss Mammern gewesen. Ich bin zurückgekommen, als ich gewusst habe, es wird jetzt bauen drin. Ich habe das gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, dass keine Rücksicht genommen worden ist. Jetzt haben die das zugefüllt und dann ist fertig gewesen. Das war eine Zwischenstation, ein Vernetzungselement zu den anderen. Der Mettlenweiher, der in dieser Richtung ist, haben sie Anfang 60er Jahre mit DDT abgespritzt wegen der Mucke. Da ist einer hergezügelt, so einen besseren Herr. Die Villa steht noch heute dort, die Mecke. Der hat das Gefühl gehabt, ja, das geht nicht, oder? Die Frösche sind viel zu laut, oder? Dann sind noch die Mucke dazugekommen. Was hat er gemacht? Die Gemeinde gefragt. haben sie es abgespritzt. Alles tot. Die grösste Laubfrostpopulation, die es um Bern hat gegeben. Nachher, ein drittes, dann hört ihr gleich auf. Ein drittes ist noch, wir hatten das Gümligenseele. Das war ein Dorfstich, der sich nicht die Jahre durch, voriges Jahrhundert, wo sie haben Turm rausgenommen, Dorf, haben sie im Winter auch dieses zweimal genutzt, weil es gefroren war. Sie also Eisplatten geschnitten für die Bierbrauereien. Ecker war zum Beispiel schon einig, der andere, ich glaube, Ding auch noch, in seiner Zeit, Gurtenbrauerei. Und dann sind die dann angeliefert worden, dann hat es Eisschneider gegeben. Das war einer, zwei Angestellte von der Gemeinde, die haben dann mit einer Spezialsage die aufgeschnitten, rausgenommen, verladen, Fuhrwerk, oder? Mit der Ross, und die vertrieben. Jetzt ist dort, die Jahr durch das Dorf raus eine Vertiefung gegeben, hat einen Weiher gebildet, durch das Meteorwasser, oder? Und dann eben noch der Lötschenbach, der dort entsprungen ist. Das Gümligenseele, hat so geheissen, hat dann, Frosch, eine Wasserfroschpopulation bekommen, die sie selber kann, niemand hat da. Kehricht, Abfuhr, hat mit Fuhrwehr, haben die näher um 1920 oder 24, haben die näher von Jahr zu Jahr Köder geführt. Und die Leute haben gesagt, das geht nicht mehr, die Frösche tun viel zu laut, sie können nicht einmal mehr schlafen. Alles kaputt gemacht.
Habe ich oder hoffe ich eigentlich, dass es langsam ein Umdenken gibt? Nehmen Sie das nicht auch wahr?
Doch.
Ich ein bisschen, einfach mache ich mir ein bisschen jetzt rosa-rote Brüllen an.
Ich bin nicht nur Pessimist, überhaupt nicht. Darum haben wir dann gesagt, wir wollen die kleinsten Knöpfe nehmen, oder? Die überzeugen, oder? Dass sie Freude haben.
Jetzt gibt es aber über das raus natürlich. Es gibt das, was die Leute denken und das, was sie hoffentlich langsam in ihrem Hirn umholen.
Genau.
Aber es gibt natürlich jetzt auch die Wettersituation, die einmal so ist und einmal so. Und jetzt haben wir wirklich einen kalten Mai gehabt bis jetzt. Ein sehr regnerischer Mai.
Ja. Ja, ich nehme an, der ganze Zyklus, der Rhythmus, der war vorgängig an diesem Jahr, dass sich das herausgezogen hat. Also, es kommt jetzt langsam, aber einfach später. Oder? Das tut sich verschieben. Weil wir haben gar nicht gemerkt, dass Frösche geleichert hätten. Aber also, wer geleichert hat, war der Grasfrosch, wie alle Jahre, trotz der Kälte. Das ist eigentlich ein Pionier, der geht schon im Februar, geht der, wenn es manchmal Scheiße hat und ein Wasserloch, geht der dort leichen drin, ist verrückt, oder? Der Wasserfrosch kann das nicht. Er macht das auch nicht. Die gehen kaputt, die müssen viel mehr verleiden. Aber Grasfrosch und Erdkröte, die sind recht anpassungsfähig, oder?
Und die anderen, die kommen jetzt eigentlich?
Ja, jetzt rechnen wir damit, dass die Wasserfrösche in allen Jahren eine kleine Population hatten. Darum ist da Junge von einem Jahr und zwei Jahren zurück. Das war einer von zwei Jahren, den wir gesehen haben, der vor Grösse, der noch nicht entwickelt hat. Ja, ihr erwartet jetzt noch etwas, oder? Und wir haben es jetzt so präpariert, alles, dass es für alle eigentlich gut wäre. Oder zugänglich auch gut, und mit den Verstecken einfach.
Und wenn es jetzt umgekehrt ist, wenn es jetzt einen sehr trockenen Sommer gibt, Saison?
Genau wie der letzte, haben wir müssen helfen mit Flüssigkeit. Das ist eine Woche lang ganz prekär gewesen. Dann haben wir tatsächlich haben Wasser nachgefüllt, oder? Bis es wieder knapp die Höhe hatte, oder? Dann haben wir es können lassen. Nein, wir haben noch einmal. Im Nachhinein auch noch einmal. Genau. Das ist eben der, weil es das Biotop klein ist und, ja, sofort erschöpft ist mit der Wassermenge, oder? Dann kommt man schon an die Dinge her. Bei einem kleinen, Privatbiotöpfe, oder? Da könnt ihr heute den Schlauch herlegen, das ist wieder voll, oder? Das ist kein Problem, oder? Aber das sind eben nicht die wertvollen Biotope, oder? Je grösser, je besser, oder?
Wenn man jetzt das aber jetzt die Zukunft anschaut, der Verein ist, glaube ich, wichtig, oder? Weil sie können ihr Wissen, was sie haben, was ja sehr breit ist und sehr
genau,
tief.
Genau, das kann man
hier. Das können sie weitergeben.
Unbedingt, das ist wichtig, oder? Und was ganz wichtig ist, ist ja der Unterhalt, die Pflege, oder? Das ist jetzt das Anschliessen. Mit dem ist noch nicht fertig, oder? Jetzt lassen wir die Saison durch, oder? Manchmal muss man eingreifen, wenn irgendetwas ist, das abgebrochen ist oder so, wenn es stark wettert und tut. Und man das schnell geht rausholen, oder? Wenn es etwas zudeckt, was nicht sollte. Aber eben, wie gesagt, der Unterhalt ist wichtig. Es werden auch Blätter rausgenommen im Herbst, was etwa drin luftet, oder? Was ganz schlecht ist, ich habe noch mehr andere Biotope, die ich pflege. Im Ostermundigenbad zum Beispiel sind drei kleine Teiche. Und dort ist der Wald. Und der Wald hat Eichen was sehr wertvoll ist, plus Buchen, Eschen, alles mögliche für Laubholz. Und die Eiche ist einfach ein spezieller Baum, wo die Blätter erst spät fallen, dann kommen sie. Und manchmal kann man nicht springen, wenn sie da fallen. Es geht etwa drei, vier Tage, dann tauchen sie ab. Und dann sind sie eben nicht unten, das ist nicht angenehm. Und wenn jetzt Eichenblätter drinnen sind, es gibt auch noch Frost früh. Es gefriert, es wird Winter. Bis ein Winter, ein Herbst war schon im Oktober Schnee gefroren. Dann ist es nicht gut. Und wenn man nicht fährt, wenn das Laub nicht ab ist, könnt ihr nicht fertig machen. Oder? Und wenn das Laub sinkt, ist das am Grund. Und das tut sich dann relativ schnell zersetzen, Eichenlaub. Das ist eigentlich ein herzzähes Laub, aber das tut sich schnell zersetzen. Und das geht, wenn man einen kleinen Teich hat, gibt es mehr wie eine braune Brühe. Das sind Gerbstoffe, die drin sind, die sind toxisch. Die machen das Innenleben vom Weiher, machen die kaputt, also die kleinen Organismen. Wasserkäfer, Wasserflöhe, so Sachen, die wichtig sind, von der Nahrung von der Amphibien und von der Libellen, die macht es kaputt. Und dann kommt eben auch gefriert es länger, es gibt einen Deckel drauf, und dann kommt man nicht mehr an die Basis, oder, wo der Deckel drauf ist. Und dann müsst ihr einfach abwarten, ihr könnt es im Gang machen, und das ist eben schlecht. Ist zweimal passiert.
Sie erklären mir jetzt eigentlich gerade, wenn man bewusst achten will fördern, dann muss man eigentlich dagegen haben.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Es ist ganz entscheidend, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, wie gross ist der Lebensraum. Wenn er klein ist, ist erst recht wichtig, dass man darauf schaut, oder? Dass nicht eben Thema Laub, oder? Wenn man das Laub wirklich rausnimmt. Wir lassen früher, dass der Fluss macht. An den Flussrändern. Es hat ja auch gehabt. Und wenn es Hochwasser gegeben hat, im Herbst noch einmal, das Laub war dunkel gewesen, oder manchmal im Winter noch, hat es heute Wasser gegeben, hat das Laub durchgespült und ist weg.
Oder sonst ist ja mal ab und zu halt dann ein Teich verschwunden und am nächsten Mal wieder entstanden an einem anderen Ort. Oder?
Zum Beispiel, ja. Es kommt genau darauf an, wie das Wasser, das Vorkommen stattfindet. Oder? Also das, was sich entwickelt noch, was vielleicht neu dazukommt an Wasser. Oder? Ich habe das gesehen, auch in Rumänien, Donau, die Seitenarme und so, was das ausmacht, das ist enorm. Oder? Wenn zwischendurch wieder so einen Schub kann kommen oder? Und wieder rund. Oder? Ja, das ist eben Pflege, das Rausnehmen, zeigen ich dann schnell in dem Sack, was da drinnen ist, das extra hergenommen. Eichenlaub ist schlecht. Das ist ganz schlecht, muss man den Leuten sagen. Wenn das drinnen bleibt, das entwickelt sich zur Gerbsäure, das Wasser wird richtig braun, oder? Und das hat dann Giftstoffe drin. Das ist nichts für die Amphibien.
Andere Pflanzenblätter, also Baumblätter, sind gleich schlimm. Also die Birken hat auch ein Gerbstoff, aber es sind die Rinden drin.
Ja, genau. Eben, das Laub der Birke ist relativ klein. Mhm. Und das wird manchmal ein bisschen übersehen. Oder? In dem, ja, das ist nur eine Birke, die ein bisschen gehüttert und macht. Das ist nicht so schlimm, natürlich. Aber es gehört wirklich die raus. Das, was selber entsteht, das ist einmal der Blätter von der Wasserpflanzen. Dort sind wir auch drauf, dass wir die nicht lassen. Oder jetzt im Herbst, wenn es Frost gibt, ziehen die Blätter ein. Die werden schlapp, werden auf einmal so braun, oder? Und dann merkt man, das ist ein Zersetzungsprozess. Wenn der drei reckt, ist das wie Flutti, oder? Weich. Also, das ist ein Zeichen, dass die Blätter abbauen, die Blätter, oder? Im Wasser. Und wenn es viel hat, dann ist ja wieder entscheidend, wie gross ist der Biotop. Wenn der Biotop fast zu ist mit Blättern von Seerosen, Teichrosen, ist das eine wahnsinnige Belastung, oder? Und dort tun wir dann Spezialsensen, die wir durchgehen, mit einem langen Stiel. Die tut man mit dieser Recke raus, dann zieht man, dass man nicht reinstehen muss. Dann tun wir knapp über dem Grund tun wir die Blätter etwa so hoch abschneiden. Dann tut man die mit dem Spezialrechen zusammenziehen und sie an Land, oder? Dann sind sie fort. Wenn es geht, schon grün, also noch leicht im grünen Stadium, dann sind sie auch steif, kech. Und wenn der Verwässerungsprozess schon weiter ist, wenn der dann das Geld machen, verkehren die, gibt es kleine Pätzchen, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist alles gelernt, oder? Darum muss man ein guter Beobachter sein, oder Beobachterin, oder? Dass man sieht, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich eingreifen, sonst ist es spät. Es gibt mir mehr Arbeit und Mühe und ist für die Natur nicht unbedingt gut. Oder?
Ja, wenn man ein Biotop machen will, muss man erstens einmal einschätzen, in welcher Umgebung macht man das. Und ist die Umgebung so, dass sich dort auch Tiere ansiedeln könnten. Das ist schon mal eine Frage. Wie gross ist auch ein solches Biotop?
Ganz wichtig.
Muss man schauen, dass man es mit einem Fachmann plant oder und vielleicht schon auch umsetzt.
Ja.
Und auch darüber nachdenken, was würde man da gerne ansiedeln? Welche Arten würde man fördern? Und dann braucht es permanente Pflege, auch im Herbst.
Unbedingt, das ist ganz wichtig.
Ich wollte vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Sie haben mir ja vorher gesagt, Sie sind jetzt pensioniert. Aber die Arbeit, die macht Ihnen, glaube ich, auch Spass. Und ich glaube, das ist auch noch eine weitere Voraussetzung. Man muss es wirklich gerne machen, man muss Zeit haben dafür. Was holen Sie für sich persönlich raus bei dieser Arbeit?
Für mich ist es immer wieder neu, jetzt heute Morgen auch, oder? Ich freue mich, oder? Ich habe meine gewissen Erwartungen, an denen ich herkomme. Für mich ist es immer wieder neu, weil ich entdecke, wenn ich herkomme, gehe etwas Neues noch, was ich noch gar nicht gesehen habe. Oder auch Überraschungsangriffe von Reptilien, eben von Schlangen, genau. Schlangen, die jetzt mal zugreift, oder? Das ist etwas, was mir gut tut am Herzen. Ich kann voll danken hier. Das ist mir nicht einfach gleich. Und wenn ich sehe, es ist etwas, ist ein kleines Defizit, das man vielleicht noch mit einem kurzen Eingriff, dann mache ich das, ich warte nicht. Oder?
Das war wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Martin Müller recht herzlich für seine Zeit. Dass das alles möglich ist, hat aber auch mit dem Natur- und Vogelschutzverein Muri Gümligen Rüfenacht zu tun. Der Verein hat eine sehr schöne Webseite mit Informationen drauf und den Link dazu findet man in meinen Shownotes. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.